Als Überschrift für diese Predigt habe ich ein Wort aus dem Jakobusbrief gewählt. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Ich muss schon länger über die Bedeutung dieses Wortes nachdenken. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Das eigentliche Thema, um das es mir heute geht, ist die Bitte um den Heiligen Geist. Oder auch die Erkenntnis, dass wir vielleicht zu wenig von ihm besitzen. Oder die noch tiefer gehende Frage, gibt es vielleicht eine geistliche Ursache für viele unserer Probleme heute? Probleme in unseren Familien, mit unseren Kindern und Enkelkindern. Warum verlieren wir bis zu 70% unserer Kinder aus unseren Gemeinden weltweit? Probleme in unseren Ehen. Warum gehen auch bei uns christliche Ehen auseinander? Oder Ehepartner leben nur noch nebeneinander und nicht mehr miteinander? Probleme in unseren Gemeinden. Warum gibt es Streit, Missgunst und Unversöhnlichkeit? Gibt es möglicherweise eine gemeinsame Ursache für alle diese Entwicklungen, die uns die Freude im Glauben rauben und uns den Frieden nehmen und leere Stühle neben uns entstehen lassen, die einfach nicht mehr gefüllt werden, sondern leer bleiben? Das soll heute unser Thema sein. Möge der Heilige Geist uns die Augen öffnen und uns wieder ein Verlangen schenken nach einer innigeren Beziehung zu unserem Heiland Jesus Christus durch die göttliche Gegenwart im Heiligen Geist. Denn ohne ihn funktioniert das nicht. Das soll heute unser Thema sein, oder wir könnten es auch nennen: Wie finden wir wieder zu unserer ersten Liebe zurück? Unser Leitwort zu dieser Predigt soll die Verheißung Jesus sein aus Lukas 11, Vers 13, wo er sagt: Wenn nun ihr, die ihr arg oder böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Ich las einmal die Bemerkung: Wenn der Heilige Geist heute von der Gemeinde genommen würde, würde 95% von dem, was wir tun, genauso weitergehen und keiner würde es merken. Wenn der Heilige Geist von der neutestamentlichen Urgemeinde damals zurückgezogen worden wäre, hätte 95% von dem, was sie taten, aufgehört. Und jeder hätte den Unterschied bemerkt. Wenn man diese Aussage zum ersten Mal liest oder hört, dann muss man erstmal tief Luft holen. Die Bibel erwähnt drei Gruppen von Menschen. Erstens den natürlichen Menschen, der kennt Gott nicht und versteht ihn auch nicht und will es auch gar nicht. Zweitens den geistlichen Menschen, er ist Gott in Jesus Christus begegnet, hat persönlich das Wunder der Versöhnung und Wiedergeburt erlebt und hat ihm sein ganzes Herz und Leben geöffnet. Jesus lebt in ihm durch den Heiligen Geist. Sein größter Wunsch ist es, Jesus immer ähnlicher zu werden und andere Menschen für Christus zu gewinnen, der geistliche Mensch. Drittens erwähnt die Bibel noch den fleischlichen Menschen, oder wir könnten es deutlicher sagen, den fleischlichen Christen. Der kennt die Bibel und schätzt den Weg der Erlösung und kann sogar Predigten darüber halten. Jesus erwähnt den fleischlichen Christen in Matthäus 7 mit den uns bekannten Worten, wenn er sagt, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen viele große Dinge getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus über den fleischlichen Christen in der Gemeinde. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank und Streit unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise. Soweit Paulus. Schließlich denken wir auch an die 5 törichten Jungfrauen. Sie sind getaufte Glieder der Gemeinde und bereiten sich auch auf die Wiederkunft Jesu vor. Alle 10 Jungfrauen haben Lampen, die alle brennen. Sonst könnten die 5 törichten Jungfrauen nicht im entscheidenden Augenblick zu den 5 Klugen sagen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Das heißt, sie haben einmal gebrannt, sonst könnten sie nicht wieder verlöschen. Die Lampen sind ein Bild für das Wort Gottes, für den Weg der Wahrheit, die auch die 5 törichten Jungfrauen gehen. Und das Öl darin symbolisiert den Heiligen Geist. Auch die 5 törichten Jungfrauen haben einige geistliche Erfahrungen gemacht. Aber sie sind nur oberflächlich und haben nicht genug Tiefgang, um in der Stunde der Anfechtung standhaft und treu zu bleiben. Ihre Beziehung zu Jesus und ihre Liebe zur Wahrheit sind eben nur, oberflächlich. Sie haben nie ihr Leben ganz Jesus geweiht, sodass er zu ihnen am Ende sagen muss, ich kenne euch gar nicht. Denn das große Geheimnis der Erlösung Christus in uns kennen sie wirklich nicht. Oder das, was Paulus aus seiner eigenen Glaubenserfahrung beschreibt, ich bin mit Christus gestorben. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Auch der Laodicea-Christ von heute steht in der gleichen Gefahr, ein fleischlicher Christ zu sein. Denn Jesus muss zur Gemeinde Laodicea sagen, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das heißt, Laodiceas Herzenstür ist noch verschlossen. Und Christus steht draußen vor der Tür und wartet, dass wir ihn hereinlassen. Sonst würde er nicht sagen, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Laodiceas Tür ist zu. Doch kann sich das alles, ihr Lieben, durch Gottes Gnade rasch verändern. Der Rat Jesu an Laodicea lautet, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Wie kann das geschehen? Das ist jetzt und hier unsere Frage. Wer Jesus die Tür zu seinem Herzen an jedem Morgen von Neuem öffnet und ihm den Platz auf dem Thron seines Lebens anbietet und ihm sein ganzes Leben, Leib, Seele, Geist und auch seinen Willen übergibt, der hört auf, ein fleischlicher Christ zu sein. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, schreibt Paulus. weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Paulus fährt dann fort und sagt, aber welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Zur Übergabe unseres Lebens schreibt Moris Wenden. Eine teilweise Übergabe ist keine wirkliche Übergabe. Man kann sich nicht ein bisschen an Christus übergeben. Ebenso wenig, wie man nur ein bisschen schwanger sein kann. Entweder man ist es oder man ist es nicht. Ein sehr deutlicher und aufschlussreicher Vergleich. Ein bisschen Christ sein geht genauso wenig wie ein bisschen schwanger sein. Tatsächlich können wir nur durch den Heiligen Geist die wirklich persönliche Beziehung zu Jesus haben. So wie Johannes es ausdrückt, daran erkennen wir, dass Jesus in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. 1. Johannes 3. Der Unterschied zwischen dem geistlichen und dem fleischlichen Christen hat also immer mit dem Heiligen Geist zu tun. Gott bietet uns allen als Heilmittel den Heiligen Geist an. Jesu Versprechen an uns lautet, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Hesekiel 36. Wie können wir solche fröhlichen und starken Christen werden? Wie erfüllt der Heilige Geist unser Leben? Jesus sagt uns, bleibt in mir und ich in euch, so werdet ihr viel Frucht tragen. Die Bibel kennt allerdings nicht die Aussage, einmal bekehrt, immer bekehrt. Unser irdisches Leben haben wir alle bei der Geburt empfangen. Unser geistliches Leben empfangen wir mit der Wiedergeburt. So wie wir nicht auf Vorrat essen können, einmal die Woche, so können wir auch nicht auf Vorrat glauben, sondern müssen dies jeden Tag neu unter Beweis stellen, indem wir unser Leben Jesus übergeben, jeden Tag von Neuem. Ellen White schreibt dazu, Jesus zu folgen erfordert, sich von ganzem Herzen zu bekehren und diese Bekehrung jeden Tag zu erneuern. Auch wenn unsere Hingabe bei der Bekehrung vorbehaltlos war, schreibt sie weiter, nützt uns das gar nichts, wenn wir sie nicht jeden Tag erneuern. Weihe dich Gott jeden Morgen neu. Tu dies als allererstes. Bete, nimm mich, o Herr, lass mich ganz dir gehören. Alle meine Pläne lege ich zu deinen Füßen. Gebrauch mich heute in deinem Dienst. Bleib in mir und lass alles, was ich tue, in dir geschehen. Bete dies täglich, schreibt sie. Weihe dich Gott jeden Morgen für diesen Tag. Übergib ihm alle deine Pläne. Dann führe sie aus oder gib sie auf, je nachdem er die Umstände in deinem Leben führt. So kannst du Tag für Tag dein Leben in seine Hände legen und dein Leben wird Christi Leben immer ähnlicher werden. Ende ihres Zitates. Die tägliche Verbindung mit Christus führt zur beständigen Übergabe, um sich jeden Augenblick auf ihn, auf unseren Heiland zu verlassen. Im Epheserbrief steht ein schönes Wort, was ich persönlich sehr schätze, dass er euch Kraft gebe, schreibt Paulus, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden am inwendigen Menschen durch den Heiligen Geist, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr eingewurzelt und gegründet seid in seiner Liebe. Ein wunderschönes Wort. Immer ist es der Heilige Geist, ihr Lieben, der das bewirkt. Niemand anders. Im Leben Jesu fand ich folgendes Wort über die Wirkung des Heiligen Geistes. Sie schreibt, sobald der Geist Gottes vom Herzen Besitz ergreift, verändert er das Leben. Sündhafte Gedanken werden verbannt, böse Taten vermieden, Liebe, Demut und Frieden nehmen die Stelle von Ärger, Neid und Zank ein. Traurigkeit wird in Freude verwandelt und das Angesicht trägt den Widerschein himmlischen Lichts. Vom Heiligen Geist erfüllte Menschen sind ein Tempel Gottes. Als Tempel verstehen wir den Wohnort Gottes in uns. So wie Paulus es schreibt, oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Wir gehören uns als Christen nicht uns selbst. Denn ihr seid teuer erkauft durch das Blut Jesu. Darum preiset Gott in eurem Leibe. Im hohen priesterlichen Gebet betet Jesus, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das Wort erkennen hat in der Bibel eine viel tiefere Bedeutung als in unserer Sprache. Es meint die völlige, gegenseitige und liebevolle Hingabe, so wie in einer innigen Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Mose gebraucht das Wort erkennen in diesem Sinne, wenn er schreibt, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger. Eine so innige Beziehung möchte Jesus mit uns eingehen, und zwar jeden Tag von Neuem. Wir alle warten auf die Wiederkunft Jesu. Um auf dieses Ereignis vorbereitet zu sein, gibt es für die innige Gemeinschaft mit Jesus keinen Ersatz zum Heiligen Geist, nur über ihn. Gott hat uns als seine prophetische Endzeitgemeinde den Auftrag gegeben, das ewige Evangelium im Rahmen der dreifachen Engelsbotschaft mit der Stunde des Gerichts und der Aufforderung, den Schöpfer Gott anzubeten, zu verkündigen. Die Welt um uns herum schläft, geistlich gesprochen, und weiß nichts von der Stunde des Gerichts und dem Ende der Gnadenzeit. Die dreifache Engelsbotschaft, ihr Lieben, ist, wie Ellen White immer wieder betont, nichts anderes als die Botschaft der Gerechtigkeit aus dem Glauben, also die persönliche Erfahrung Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihr Lieben, jeder von uns kann einen anderen Menschen, zum Beispiel unsere Kinder, nur so weit führen oder mitnehmen, wie er selbst gegangen ist. Deshalb müssen wir die Kraft dieser Botschaft, Christus in uns, selbst erlebt haben. Nur wenn die Liebe Jesu, die Liebe zu seinem Wort und zu seiner Wahrheit in unseren Herzen wohnt, können wir versuchen, auch unsere Kinder und Enkelkinder für diesen Weg zu gewinnen. Ein fleischlicher Christ, der sich das vornimmt, wird scheitern. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, weshalb wir so viele unserer Kinder an diese Welt verlieren. Weil wir ihnen nicht genug Liebe, nicht genug Wärme, nicht genug Beachtung geschenkt haben. Denken wir noch einmal über den Satz nach, jeder von uns kann nur das ausleben, was er selbst ist. Und kann seinen Nächsten nur so weit mitnehmen, wie er selbst gegangen ist. Sonst ist es Heuchelei. Wenn wir zusammenfassend alle Unterschiede zwischen einem geistlichen und einem fleischlichen Christenleben überblicken, dann gibt es nicht einen einzigen Bereich, der uns nicht durch ein Leben mit dem Heiligen Geist bedeutende Vorteile bringt. Andersherum gilt das ebenso. Es ist kein einziger Bereich, in dem wir nicht große Nachteile in Kauf nehmen müssen in einem Leben ohne den Heiligen Geist. Ich denke, das sollte uns allen Ansporn sein, sich jeden Tag neu Gott zu weihen und um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu bitten. Wann können wir absolut sicher sein, dass Gott unser Gebet erhören wird? Immer dann, wenn wir um etwas bitten, was uns Gott bereits versprochen hat. Johannes drückt das so aus: Und das ist die Zuversicht, schreibt er, die wir haben zu ihm, dass wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten werden, worum wir gebeten haben. 1. Johannes 5, 14, 15. Der Herr gibt uns hier eine Generalzusage, dass er Gebete nach seinem Willen immer erhören wird. Erinnern wir uns noch einmal an unser Leitwort. Wenn nun ihr, die ihr arg und böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Wenn wir mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben um die Taufe mit dem Heiligen Geist bitten, dann dürfen wir Gott bereits für die Erhörung unserer Gebete danken. Amen. Er hat es uns versprochen. Er wird ihn uns geben. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke, sagt Jesus. Wenn du im Augenblick vielleicht noch kein Verlangen spüren solltest, um den Heiligen Geist zu bitten, vielleicht ist das so, dann darfst du um dieses Verlangen beten. Das ist auch eine Bitte nach dem Willen Gottes, die Gott gerne erhören wird. Unser tägliches Gebet an jedem Morgen sollte etwa so sein. Unser Vater im Himmel, ich komme im Namen Jesu zu dir. Du hast gesagt, gib mir dein Herz. Das will ich hiermit gerne tun, indem ich mich dir heute erneut übergebe, und zwar mit allem, was ich bin und habe. Du hast weiter gesagt, dass du den Heiligen Geist denen gibst, die dir vertrauen und dir nachfolgen. Da es eine Bitte nach deinem Willen ist, danke ich dir, dass du mir jetzt den Heiligen Geist geschenkt hast. Bitte bewahre mich heute vor Sünde und Schuld und schenke mir deinen vollen Schutz. Bitte schenke mir auch, dass ich heute Menschen zum Segen werden darf. Hab Lob und Dank für die Erhörung meines Gebetes. Das Erfülltsein, ihr Lieben, mit dem Heiligen Geist ist tatsächlich der Schlüssel. Der Schlüssel zu einem freudigen Glaubensleben und der Sieg über unsere Selbstsucht und Sünde. Unser Herr Jesus möchte uns allen durch seinen Geist diese Erfahrung schenken. Amen.